Ich habe eben schon angeschnitten, dass um wirklich zufrieden zu leben, ich eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus brauche. Weil er ist derjenige, der das erfüllt. Wir haben immer am Tisch auch ein gutes Gespräch gehabt. Alle möglichen Dinge sind gut, aber letztlich ist, wenn ich das an Jesus abgebe, ich kann es jetzt nicht im Einzelnen sagen, dann ist das der richtige Punkt, der bleibende Punkt. Ich möchte gerne, um das Thema jetzt so ein bisschen weiter aufzurollen, meinen vierten Punkt haben, die Wurzelbehandlung der Unzufriedenheit. Ja, genau. Hast du schon mal beim Zahnarzt eine Wurzelbehandlung gehabt? Ich habe da auch unvergessliche Erfahrungen. Also bei einem kann ich mich noch sehr gut besinnen, ist schon Jahre zurück, ein Backenzahnschmerzte. Erst wenig, immer mehr. Ja, Unzufriedenheit plagt dich. Erst wenig, dann immer bedrückender. Ich nahm dann Schmerzmittel ein für meinen Zahn, schaffte aber nur eine vorübergehende Linderung. Vielleicht hast du Betäubungsmittel für deine Unzufriedenheit, die Unzufriedenheit ein bisschen zurücksetzen, aber nicht vollständig befreien. Unzufriedenheit, sagst du dir, ist heute in. Ich habe auch ein Recht dazu, das auszuleben. Auch mein Ego auszuleben, wird ja heute überall unterstrichen, um die Unzufriedenheit auf der anderen Seite zu verdrängen. Also ich habe damals einen Kieferchirurgen aufgesucht, obwohl ich war an dem Tag zu einer Verlobung eingeladen. Ich habe gedacht, ganz egal, die mögen sich ohne dich verloben. Ich hatte es eilig und die sind heute glücklich verheiratet. Also es ging auch dann, ging immer weiter. Ne? Ich habe gedacht, ohne mich, ich brauche eine Hilfe, ich muss zum Kieferchirurgen. Der Arzt hat damals eine kurzfristige Sache gemacht und noch nicht die eigentliche Kieferbehandlung, die kam dann später. Aber ich hatte es sehr eilig, mir war es super wichtig. Und vielleicht bist du auch mit deiner Unzufriedenheit so unzufrieden, dass du sagst, ich brauche hier eine Veränderung. Und genau dann bist du heute hier richtig. Wenn du wirkliche Hilfe von Gott haben willst, dann kann Gott dir das auch heute schenken. Die Wurzelbehandlung ist eine einmalige Sache, bei dem einen Zahn damals auch. Nein, bei mir war es zwei, am anderen Zahn war es auch zweimal. Aber eigentlich ist es eine einmalige Sache. Die Wurzelbehandlung von der Unzufriedenheit, das ist eine einmalige Sache. Und das möchte ich dir anhand einer Geschichte aus der Bibel erzählen, anhand der Geschichte des Volkes Israel. Und zwar, das Volk Israel war unzufrieden. Unzufrieden auf allen Schienen. Zunächst waren sie unzufrieden. Ich habe wahrscheinlich an dem Ding hier was verstellt, dass das da dran kommt. Sie waren unzufrieden mit der Versorgung. Ich möchte euch vorlesen aus 2. Mose 16, Vers 1 bis 8, wie das da so bei denen zuging. Vielleicht erzähle ich euch noch vorher. Sie hatten zunächst in Ägypten gewohnt und haben unter der frohen Herrschaft des Pharaos gelitten. Sie waren ein unterdrücktes Volk, aber Gott hat das Elend seines Volkes angesehen und hat sie aus Ägypten mit starker Hand herausgeführt. Und dann ist der Pharao hinter ihnen hergejagt und wollte sie wieder einholen. Und er hat sie auch fast getroffen. Das Volk Israel stand am Roten Meer. Der Pharao war hinter ihnen, vor ihnen war das Wasser. Und dann hat Gott die Wasser des Roten Meeres geteilt auf wundersame Weise. Und die sind da trockenen Fußes durchgekommen. Und der Pharao, der das auch versuchen wollte, der ist da drin mit Mann und Maus ertrunken. Hat Gott nämlich die Wellen wieder überschlagen lassen und sie sind da drin ertrunken. Das Volk Israel hätte wahnsinnigen Grund gehabt, dankbar zu sein. Also von dem der Feind beseitigt. Und sie hatten die Perspektive, in das verheißene Land einzuziehen, in dem Milch und Honig fließen sollen. Und sie hätten absolut Grund gehabt, zum Dankbarsein. Aber sie waren unzufrieden. Und ich will euch das mal so vorlesen, wie das hier so zuging bei dem Volk Israel. Also, 2. Mose 16. Danach zog die ganze Gemeinde der Kinder Israel von Elim weg, das ist hier also ein Bild in der Wüste Zin, weg in die Wüste Zin, das ist das Bild da, da sind die auch hergezogen, wo diese, kann man nicht so gut sehen, hinten wo die Wiesenteile da sind, ich weiß nicht, ist das hier, ist das? Ja, hier sind die so hergezogen, das ist die Ecke, wo die so da durchgezogen sind. Die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des zweiten Monats, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, wären wir doch durch des Herrn Hand in Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot die Fülle zu essen hatten. Wir wissen überhaupt nicht, wir haben es gar nicht mehr vor Augen, dass vom Pharao absolut gepeinigt wurden. Das schreiben sie gar nicht, sagen sie gar nichts mehr von. Denn ihr habt uns darum in diese Wüste ausgeführt, dass ihr diese ganze Gemeinde Hunger sterben lasset. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen und täglich sammeln, was es bedarf, damit ich erfahre, ob es in meinem Gesetze wandeln wird oder nicht. Am sechsten Tag aber sollen sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und zwar doppelt so viel, als sie täglich sammeln. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israel, am Abend sollt ihr erfahren, dass euch der Herr aus Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr des Herrn Herrlichkeit sehen, denn er hat euer Murren wieder den Herrn gehört. Aber was sind wir, dass ihr wieder uns murret? Ja, ich könnte euch noch Vers 8 lesen, okay. Und der Herr, weiter sprach Mose, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot die Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr wieder ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren ist nicht wieder uns, sondern wieder den Herrn. Israel war unzufrieden mit dem Essen. Das passte ihnen nicht. Und Gott griff ein, wir haben es eben gelesen, und gab ihnen abends Fleisch und morgens Manna. Jetzt hätten sie doch wirklich zufrieden sein können. Dankbar darüber, dass Gott sie jeden Tag versorgt. Wie herrlich. Aber wir lesen, dass sie wieder unzufrieden waren. Wie können so Gespräche vielleicht damals abgelaufen sein? Da mögen die Kinder so am ersten Tag gefragt haben, Mutti, was gibt es denn morgen zu essen? Manna, sagt die Mutti. Nach einer Woche haben die Kinder gefragt, Mutti, was gibt es morgen zu essen? Manna. Und vielleicht nach einem Monat, Mutti, gibt es morgen etwa schon wieder Manna zu essen? Ja, leider, mein Kind, entsetzlich. Wir lachen vielleicht. Geht uns das ähnlich? Gott hat dich in auch eine Lebensaufgabe reingestellt. Vielleicht bist du Ehefrau, freust dich, verheiratet, die ersten Kinder, das erste Kind kommt, Mensch, herrlich, ne, wenn ich so junge Muttis mit ihnen spreche, die freuen sich und das ist sehr schön, aufs erste Kind, wunderbar. Und dann vielleicht manchmal so nach einiger Zeit merkst du, naja, ist auch schon mal anstrengend, ich kann gar nicht mehr so wirklich richtig schlafen, so am Anfang. Außerdem, wenn sie ein bisschen älter sind, die rauben mir eine ganze Menge Zeit. Und ich muss immer auf meine Kinder Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Und dann immer dieser Haushalt. Am Anfang fandst du das wunderschön, Haushalt zu kochen und so. Ne? Frauen kochen meistens gerne. Das hast du gerne gemacht. Und dann denkst du, oh, ich muss jetzt schon wieder kochen. Ach komm, schnell eine Dose aufmachen. Da. Irgendwas müssen wir ja essen, aber fertig. Ne? Oder du hast eine Arbeitsstelle. Hast ja lange für gebetet, freust dich, dass du zur Arbeit gehen kannst. Mensch, denkst du, endlich. Ne? Und ich kann zur Arbeit gehen. Wunderschön. Oh Mensch, die Arbeit ist spitze, erzählst du deinen Familienangehörigen und anderen Leuten und Freunden. Ach, ich mache das richtig toll und tolles Klima und hast du nicht gesehen. Und so nach zwei Monaten, naja, ach ja, heute ist so schönes Wetter, ich wäre ja am liebsten zu Hause geblieben, aber ja, ich muss ja zur Arbeit gehen. Naja, okay. Und nach einem Jahr, ach nee, also weißt du was, diese Arbeitskollegen und dann, das habe ich am Anfang nicht so gesehen und dies und jenes. Wir könnten das noch fortsetzen. Also es ist nicht nur Israel in der Wüste, sondern wir auch in Deutschland. Später haben sie sich beklagt, dass sie nichts zu trinken hatten. Und Gott half ihnen auf wundersame Weise und hat ihnen Wasser aus dem Felsen laufen lassen. Er hatte den dringenden Wunsch, dass sein Volk zufrieden sein sollte. Aber Israels Herz war nicht empfänglich für die Wohltaten Gottes. Wir lesen an einer anderen Stelle im 4. Mose, sie empfanden sogar Ekel vor der Versorgung Gottes. Da konnte Gott tun und lassen, was er wollte. Sein Volk war immer unzufrieden. Und du? Und ich manchmal? Was hat Gott nicht schon alles unternommen, um dir seine Güte zu zeigen? Du bist immer noch unzufrieden. Die Bibel sagt übrigens mal, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt und nicht zur Unzufriedenheit? Da liegt ein Grundproblem vor. Wie bei dem Zahn, da war ein Grundproblem, da war eine Entzündung. Was ist das Grundproblem? Es gibt ein absolutes Grundproblem. Unzufriedenheit ist Sünde. Das haben wir hier eben gelesen. Eure Murren ist nicht wider uns, sondern gegen Gott. Und ein anderes Mal, als Israel murrte, da entbrannte der Zorn Gottes gegen sie. Unzufriedenheit ist eine der Auswirkungen von Sünde. Es gibt viele andere Auswirkungen. Wie sieht denn das menschliche Herz aus? Wie sieht das denn aus? Wie steckt das? Was ist denn so in uns drin? Das menschliche Herz möchte unabhängig sein von Gott, nichts mit ihm zu tun haben, alleine leben, auf eigene Kraft aufbauend. Und die Bibel sagt dazu einmal, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Alle haben gesündigt, alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ja, wirst du sagen, ja, ganz so schlecht bin ich ja nun doch nicht. Aber Gott legt einen anderen Maßstab an. Den Maßstab, den er an dein und mein Leben anlehnt, das ist hier oben, seine eigene Heiligkeit, seine Reinheit, seine Wahrhaftigkeit. Das ist der Maßstab. Nicht, was dein Nachbar denkt und macht und tut oder was in der Zeitung steht. Wenn ich bei mir morgens früh Zeitung lese, kann einem bald oft schlecht werden, wenn man die liest. Das ist nicht der Maßstab. Dann bin ich immer gut, wenn ich in die Zeitung reingucke. Das ist nicht das Thema. Der Maßstab ist der lebendige Gott. Und jetzt magst du sagen, okay, dann will ich mich doch bemühen, dass ich darüber komme. Aber ich muss dir sagen, das wird nichts. Denn die Bibel sagt, wir sind allesamt geworden wie unrein und alle unsere Tugenden sind wie ein beflecktes Kleid. Nichts zu machen. Und dann lesen wir in der Bibel, beim Volk Israel, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, sodass viele in Israel starben. Und dann haben sie erkannt, wir haben gesündigt. Du brauchst eine Wurzelbehandlung. Ein Zugeben, dass du am Maßstabe Gottes vorbeigelebt hast. Dass du nicht so rein und perfekt denkst wie er. Dass dein Handeln oft von falschen Motiven durchzogen ist. Und dein Reden auch nicht Gottes Maßstab entspricht. Und Gott selber, weil er weiß, dass wir das nicht machen können, wir kommen da nicht rüber. Und die Bibel sagt, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und damit ist nicht nur der körperliche Tod gemeint, sondern damit ist der ewige Tod gemeint. Hier unten steht Hölle, das ewige Getrenntsein von dem lebendigen Gott. Aber das möchte Gott nicht. Wir haben ja gehört, Gott hat Gedanken des Friedens, uns eine Zukunft zu geben. Und er möchte unser Bestes. Wie geht das? Er hat selber eine Lösung geschaffen. Und diese Lösung ist der Herr Jesus. Mose sollte in der Wüste eine eherne Schlange errichten. Und wer aus dem Volk jetzt gebissen war von den Schlangen, die gebissen haben, weil sie halt unzufrieden waren, wenn der an diese eherne Schlange schaute, dann wurde der gesund, dann starb der nicht. Komisches Bild, ne? Aber wisst ihr was, das wird sogar im Neuen Testament aufgegriffen. Und da lesen wir im Johannes Kapitel 3, in Vers 14 bis Vers 16. den Ausweg, den Gott selber geschaffen hat. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, diese Geschichte, also muss des Menschensohnes, der Jesus, erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gott hat aus Liebe zu dir und mir seinen Sohn gesandt und er ist vor 2000 Jahren auf Golgatha gestorben und hat ein sündloses Leben geführt und hat deine und meine Schuld auf sich genommen und hat dafür bezahlt. Er hätte gar nicht bezahlen können, wenn er selber schuldig gewesen wäre. Aber weil er unschuldig war, konnte er für deine und meine Sünde bezahlen. Ach, sagst du, das ist ja wunderschön, dann bin ich Christ. Nein, so einfach geht das nicht. Du musst das Angebot annehmen, sonst gilt das nicht für dich. Wenn wir heute Morgen nicht von diesem wunderschönen Buffet gegessen hätten, du musstest dich erheben und musstest deinen Teller nehmen und dir was auffüllen. Sonst hättest du dir das wunderschöne Buffet angucken können, wäre das Wasser vielleicht im Mund zusammengelaufen, aber du hättest nichts davon gehabt. Du hättest hier einen knurrenden Magen gehabt. Du musstest das Angebot annehmen. Und so und auf einer ganz anderen Schiene ist das bei dem Herrn Jesus auch. Wie nehme ich das Angebot an? Indem ich glaube, dass der Balken trägt. Ich will das jetzt mal so in dem Bild ausdrücken. Dieses Männchen ist über den Balken gegangen. Und zu glauben, dass der Balken trägt, das ist das Entscheidende. Und was ist der Balken, das im bildlichen Sinne jetzt gesprochen, oder das ist das Bild und die Realität. Der Balken ist die Zusage Gottes. Wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer hat von euch heute Morgen den Stuhl ausgetestet, auf dem er sitzt, ob der Stuhl denn hält? Keiner. Aber jeder hat jetzt erfahren, dass der Stuhl, auf dem er sitzt, hält. Ein Stuhl, auf dem keiner sitzt, von dem wissen wir es nicht genau. Bei uns da vorne ist ein Stuhl, den wissen wir noch nicht genau. Da hat keiner drauf gesessen, das weiß ich auch nicht genau. Wisst ihr, was ich habe denn verstanden, was ich damit meine, was ist Glauben? Wann habe ich erfahren, dass der Glaube stimmt? Ich muss es ausprobieren. Das heißt, ich muss zu dem Herrn Jesus kommen, ihm meine Schuld nennen und dann erfahre ich, dass er mir die Sünden vergibt. Aber nicht umgekehrt. Ich kann nicht sagen, Herr, ich will erst das erfahren, dass du mir die Schuld vergibst und dann sage ich dir das oder wie auch immer. So rum geht das nicht. Das ist nicht Glaube. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die wir nicht sehen. Ein Beharren auf dem, was wir hoffen. Und wenn du über den Balken gegangen bist, dann hast du die Grundlage gelegt, um eine zufriedene Frau zu werden. Denn dann hast du eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus. Hast du das begriffen? Ich war damals 19. Ich komme aus kirchlichem Hintergrund. Ich komme jetzt aus evangelischem, ob du katholisch bist. Das ist auch ganz egal, ob evangelisch oder katholisch. Ich wusste sehr viel. Ich wusste, dass Jesus gelebt hat. Das habe ich auch nie angezweifelt. Ich wusste, dass er gestorben ist, war mir auch kein Problem. Ich wusste, habe auch geglaubt, dass er auferstanden ist, war mir auch kein Problem. Ich wusste auch, dass er Sünden vergibt, war mir auch kein Problem. Aber eins, das war mir ein Problem. Mit meiner eigenen Sünde. Das hatte ich noch nicht festgemacht. Und da war ich 19, da habe ich den Herrn Jesus um Vergebung gebeten von meiner Schuld. Ich wusste damals nicht sehr viel. Ich komme aus einem gediegenen Elternhaus. Und doch waren mir zwei Dinge deutlich. Und dann später habe ich gebetet, Herr Jesus, zeige mir mal, wer ich in deinen Augen bin. Dass ich mich nicht nur so perfekt sehe, ne, sondern mich mit Gottes Augen sehe. Und das hat Gott im Laufe der Jahre immer mehr gemacht, dass ich manchmal einen echten Schrecken kriege. Dann bin ich nur dankbar, dass ich aus der Vergebung Jesu herausleben darf. Welch ein Geschenk. Ja, ich habe das dann mit 19 festgemacht. Und seitdem bin ich überzeugte Christin. Und jetzt ist die Grundlage gelegt zur Zufriedenheit. Ich bin auch schon mal unzufrieden, ja, das sage ich euch ganz ehrlich. Aber es gibt Wege daraus. Es gibt eine Stunde, habe ich schon, da gibt es ganz viele Dinge dazu. Aber ich will euch mal nur so ein paar nennen. Wie kann ich als Christ denn zufrieden leben? Wie mache ich das? Zunächst einmal darfst du aus der Vergebung leben. Ich habe es eben schon gesagt, auch als Kind Gottes wirst du mal unzufrieden sein. Ja, das gibt es. Und dann ist es wichtig, dass du das dem Herrn Jesus nennst. Dann ist das so mit der Beziehung zu dem Herrn Jesus wie jetzt draußen. Ja, die Sonne ist nicht da, da sind Wolken zwischen. Aber die Sonne ist trotzdem da, wir sehen sie nur nicht. Da ist halt eine Wolke dazwischen, vielleicht die Wolke der Unzufriedenheit. Und wenn wir um Vergebung bitten, dann ist die Wolke wieder weg und dann ist die Beziehung wieder ganz klar. Und zweitens darf ich darum beten, dass der Herr Jesus aus dir und mir eine zufriedene Frau macht. Du darfst beten, sag, Herr Jesus, ich bin hier, neige dazu, unzufrieden zu sein. Mache du aus mir eine zufriedene Frau. Und was ist hier? Dann kommt die Unzufriedenheit bestimmt wieder um die Ecke geschlichen. Das kann ich dir schon fast schriftlich geben, weil es nämlich einen gibt, der da höchstes Interesse dran hat, dass du und ich unzufrieden bist. Das ist der Widersacher Gottes. Und der möchte das. Was mache ich dann, wenn die Unzufriedenheit wieder um die Ecke kommt und ich mir sage, Annegret, du hast doch allen Grund, in der Situation unzufrieden zu sein. Dann darf ich mich im Gebet weigern, diesem Gedanken nachzusinnen. Ich sage, Herr Jesus, ich weigere mich jetzt, über diesen Gedanken nachzudenken. Es ist nicht wahr. Ich fülle du mein Denken mit dir und mit deinem Wort und lenke mich ab auf deine Güte und auf deine Freundlichkeit. Und immer wenn ich das mache, dann klappt das auch. Wenn ich es nicht mache, wenn ich meinen unzufriedenen Gedanken nachhänge, dann hänge ich im Keller. Aber ich habe immer wieder einen Weg, da rauszukommen und darüber bin ich sehr dankbar. Und wie kann ich als Christ noch zufrieden werden? Erkenne Gott in der Bibel. Ich habe es jetzt einfach mal so knapp zusammengefasst. Lies in der Bibel, wer Gott ist. Wie gnädig er ist, wie treu er ist, was er für Gedanken über uns hat, wie wir vorhin gehört haben. Und ich lese sehr gerne in den Psalmen, sind eigentlich meine Lieblingslektüren, aber ich muss immer sicher noch was anderes lesen als die schönen Psalmen. Wie Gott da beschrieben wird, wer er ist, das finde ich einfach nur wunderschön. Das ist einfach ein Grund zum Danken. Er ist so gnädig und so treu. Aber er ist auch der heilige Gott. Er deckt mir auch auf, was in meinem Leben nicht richtig ist. Das gehört beides zusammen. Die Heiligkeit Gottes, ja, dass er wirklich der heilige Gott ist. Und ich bete gerade im Moment, Herr Jesus, lass mich mehr wieder auch deine Heiligkeit erkennen. Weil wir neigen heute so sehr, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen und sagen, ach ja, Gott ist gütig, treu und was auch immer. Aber es gehört beides zusammen. Und dass wir in dem richtigen Maß das leben. Das ist entscheidend. Und zu lesen, wie stellt sich Gott in der Bibel vor? Und dann, wenn ich in der Bibel lese, dann darf ich mich darüber freuen, über seine Zusagen, die er macht. Das ist so schön und von Herzen dafür zu danken, dass Gott dazu steht, zu den Zusagen, die er in seinem Wort macht. Das muss man sich mal vorstellen. Der lebendige Gott steht zu dem, was er in der Bibel verspricht. Unwahrscheinlich, aber ganz fantastisch. Und ich darf darüber nachdenken, welche große Liebe Gott erwiesen hat, indem er seinen Sohn geschickt hat. Und ich möchte dich heute einfach auffordern und ermutigen zu einer Generalreinigung in deinem Leben. Mach es wie dieses Männchen und wage, über den Balken zu gehen. Er wird in jedem Fall erhalten, es können dir viele bezeugen. Ich kann es dir auch bezeugen. Was musst du tun? Ich will es gerade noch mal zusammenfassen. Erkenne, dass du dem Maßstab Gottes in deinem Leben nicht entsprichst. Dass du sündig bist. Und bitte den Herrn Jesus um Vergebung. Nicht Gott so allgemein, sondern die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der soll gerettet werden. Das hat mich damals bei meiner Mutti auch so erfreut, weil sie sehr gegen Ende ihres Lebens den Namen des Herrn Jesus angerufen hat. Und um Vergebung gebeten hat. Und deswegen weiß ich, dass sie im Himmel ist. Bitte um Vergebung und nimm im Glauben an, dass dir der Herr Jesus vergeben hat, weil er sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Frau erlebt, die hat den Schritt getan. Und dann war sie erst noch so ein bisschen zögerlich und sagt, ja, hat mir jetzt der Jesus wirklich vergeben? Dann habe ich gesagt, wir schlagen mal auf, 1. Johannes 1, Vers 9. Das haben wir dann getan. Dann sage ich nun, liebe Frau, lesen Sie mal hier vorne. Und dann hat sie dann so gelesen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt die Frau, wow, da steht es ja geschrieben, schwarz auf weiß, dann kann es mir keiner mehr nehmen. Das wünsche ich dir heute Morgen auch, da wollen wir noch für beten. Und Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass du zu deinem Wort stehst, zu deinen Zusagen stehst und dass du sagst, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und du weißt, wo jede einzelne Frau heute Morgen hier steht und ich möchte dich herzlich bitten, dass du den Mut schenkst, über den Balken zu gehen, dich im Vertrauen anzurufen, um Vergebung zu bitten und dein Eigentum zu werden. Und ich möchte dich bitten für Frauen unter uns, die schon Christen sind, die auch gerade vielleicht unzufrieden über irgendeine Lebenssituation sind, dass du hilfst, neu deine Kraft in Anspruch zu nehmen und mit dieser Situation aus deiner Perspektive herauszuleben. Amen.